Veggie Radio Podcast.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Robert Rauschmeier. Der ist in der Schweiz und ich sag mal so ganz grob, kümmert sich um Tierrechte. Herzlich willkommen, Robert.
Hallo zusammen, freue mich dabei zu sein. Danke, Michael.
Sehr gerne. Robert, du bist Pädagoge. Du trägst deine Botschaft sozusagen auch in die Schulen. Aber das ist nur ein Teil von dem, was du tust.
Ja, das ist richtig. Ich meine, ich bin vor 12 Jahren vegan geworden. Also muss dir vorstellen, fast von einem Tag auf den anderen. Wobei, so leicht war es jetzt auch wieder nicht, wie ich es schildere. Es hat schon ein paar Wochen gedauert. Ja. Aber vom Omnivoren dann zum Veganen und dann auch schon ziemlich bald zum Aktivisten. Und zwar alles Mögliche. Straßenaktivismus, da gab es Flyer-Aktionen und Stallbesetzungen auch. Also auch ein bisschen illegale Sachen. Mhm. Disruptions, also alles eigentlich querfeldein, weil ich wollte mich auch so üben in dem und auch eine Palette kennenlernen, was es alles an Möglichkeiten gibt. Ich wollte auch herausfinden, welche Form von Aktivismus sagen wir zu und sind vielleicht auch wirksam.
Die Illegalen, sage ich jetzt einfach mal, sind ja auch im Namen der Tiere, so ist es ja nicht.
Richtig. Ganz genau. Das ist einfach was halt vom Gesetzes, was landläufig gesetzesmäßig halt ist, in diesem Sinne illegal. Ne? Aber ganz klar, wenn man auf der Seite der Tiere steht, auf der Seite der hier halt auch Opfer, dann kämpft man ja für etwas Gutes und ist eigentlich schon im Recht natürlich.
Das sehe ich auch so. Du bist Pädagoge, ich habe schon gesagt, du gehst auch in die Schulen. Was machst du da?
Also ich selber bin jetzt aktuell Heilpädagoge. Ich arbeite gerade mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum im Zyklus 1. Das umfasst die 2 Kindergartenjahre und das umfasst 1. und 2. Klasse. Und zuvor war ich auch als Heilpädagoge tätig in einer Regelklasse, Mittelstufe. Und ganz, ganz vorher war ich auch Primarlehrer und mehrheitlich in der Mittelstufe tätig, also 4. bis 6. Klasse. Und was ich da gemacht hatte, unter anderem auch Ethikunterricht. Ja. Das heißt, ich habe natürlich mit ethischen Themen zu tun gehabt, unter anderem. Und da war natürlich auch Tierrechte ein Thema. Ja. Also da gibt es auch Lehrmittel, auch in der Schweiz, wo das sogar, auch wenn natürlich nicht vertieft, sondern mehr nur am Rande, auch Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, darf man Tiere essen? Darf man Tiere töten? Darf man Tiere so halten, wie wir es landläufig tun? Ja. Und all diese Fragen werden natürlich im Ethikunterricht auch berührt. Mhm. Und es hängt natürlich von der Lehrperson ab, wie weit und wie tief sie gehen kann und das auch ansprechen kann in der Klasse. Ne?
Also ein Veganer geht da sicher ein bisschen tiefer in das Gespräch rein.
Absolut, ja, absolut. Also ich erinnere mich an eine Lektion, da hatten wir es sogar von den Stadttauben. Ja. So eher ein Thema, das man ja in der Regel nicht so auf dem Schirm hat. Und ich kam dazu, ja, was wisst ihr über Stadttauben? Oder das ist immer ein guter Punkt in einer Lektion, mal überhaupt das Wissen in der Klasse anzuhören, zu schauen. Und da gibt es ja verschiedene didaktische Formen, also oder Methoden, wie man vorgehen kann. Eine ist ja, man reflektiert mal zuerst selber, man stellt sich diese Fragen und schreibt mal selber auf, was weiß ich überhaupt. Ja. Nachher kann man daraus eine Partnerarbeit machen, dann setzt man sich zu zweit, zu dritt, zu viert, tauscht sich aus und lernt dann auch die Sichtweisen anderer kennen. Und am Schluss, der dritte Schritt wäre dann mit der ganzen Klasse. Ne? Und dann vergleicht man natürlich dieses Wissen dieser einzelnen Kinder wie auch der Klasse mit den Fakten. Ja. Und dann erstaunt natürlich schon sehr häufig, weil man natürlich vieles gar nicht weiß oder wusste. Ich ging ja auch so zuvor, bevor ich vegan wurde, da wusste ich praktisch nichts über Tiere. Ja. Und als ich mich dann anfing, mit den Themen auseinanderzusetzen, dann öffnete sich eine ganze Welt. Ne? Und seitdem, wie man so schön sagt, in die eigene Suppe gespuckt. Man kann dann nicht mehr die eigene Suppe auslöffeln, weil die einem nicht mehr mundet. Und es gab ja so viele schreckliche Themen, sei es von der Tierzucht, von der Tierhaltung, eben die Stadttauben als Bild. Und ich fand das Thema Stadttauben immer sehr gut, um damit anzufangen und dann auf andere Tiere zu schließen. Oder wie ist denn das mit den anderen Tieren? Die Stadttauben sind ja eigentlich die erste Tierart, die domestizierten Tiere, die auch ausrangiert wurden von uns Menschen, also gar nicht mehr dann gewollt und auch als ästhetische für Unterhaltungszwecke und irgendwann mal ein Großteil wurde dann nicht mehr gebraucht und dann hat man sie ja so quasi weggeworfen oder in die Freiheit raus, aber sie sind natürlich von uns abhängig. Was das Einzige, was es noch heute gibt, wenn man an Taubenzüchter denkt, für diese Flugwettbewerbe oder für Ästhetisches, ne? Was auch sehr schrecklich ist, oder für diese Hochzeiten, was immer für diese Tiere ein großes Leid beinhaltet, weil sie so abhängig sind von uns und ja, in den Städten haben sie keine, also außer man richtet betreute Taubenschläge ein natürlich und wirklich betreut im Sinne von Futtermittel, den man zur Verfügung stellt, Samen und Körner, sind ja Samen- und Körneresser. Sonst finden sie einfach Abfälle und nehmen halt das, weil sie so Hunger haben. Ja. Wenn sie keine Bleibe haben, suchen sie sich, wie in den Felsspalten ihrer Vorfahren, suchen sie sich entsprechende Schlupflöcher. Aber das sind ja keine schönen Orte und unsicheren Orte. Und wir können uns das sehr schwer vorstellen, was das für ein Leben ist in großer Not und Stress. Ja. Und das ist alles menschengemacht. Ne? Und das wusste ich ja alles vorher auch nicht. Und deshalb erachte ich das auch wichtig für unsere nächsten Generationen, das nahezubringen, wie den Kindern, um ein bisschen die Augen zu öffnen und vor allem auch Lösungen zu suchen. Oder was immer dann, wenn man natürlich Probleme sieht, dann ist es ganz wichtig, auch Perspektiven aufzuzeigen. Gerade speziell bei Kindern ist es sehr wichtig, dann aufzuzeigen, hey, es gibt auch Lösungen, wir können damit umgehen, wir können die Vergangenheit zwar nicht ungeschehen lassen, all das Leiden, was passiert ist, aber wir können gegenwärtig wie auch inskünftig anders uns verhalten. Und das wäre so der Samen, den ich gerne setzen möchte.
Darf man in der Schweiz die Stadttauben füttern? In Deutschland ist es ja überwiegend verboten.
Bei uns auch, ja. Zum Beispiel in Zürich vor knapp 3 Jahren wurde auch wieder so explizit ein Taubenfütterungsverbot erhängt mit massiven Bußen, also bis zu 200 Franken kann man gebüßt werden, Leider. Und auch an vielen, vielen Orten ist das nach wie vor. Und die meisten Menschen wissen ja nicht Bescheid über die Tauben. Mhm. Also wenn ich Menschen begegne auf der Straße und irgendwie das Thema auf die Tauben komme, dann die wissen gar nicht Bescheid, warum überhaupt es Stadttauben gibt. Ne?
Ja. Mich würde noch interessieren, wie denn die Schüler das in der Klasse aufgenommen haben, also das Thema allgemein, wenn es da um Tiere geht. Also die Stadttauben ist ja ein Einstieg sozusagen gewesen. Gab es da welche, die oder waren die alle interessiert oder gab es auch die Fraktion, die gesagt hat, ich brauche mein Fleisch, das interessiert mich hier alles gar nicht?
Nee, ich habe gemerkt, gerade klar, das geht jetzt um meine Altersgruppe, da ist eigentlich noch vieles möglich. 4- bis 6-Klässler, ne, das sind Kinder, so 9-, 10-, 11-Jährige bis 12-Jährige. Da habe ich gemerkt, dass wenn man es geschickt macht, im Sinne mal ein Thema, ich finde die Stadttauben eigentlich noch ein gutes Thema, weil das noch nicht so an das eigene Wohlergehen oder Leibliche quasi geht, an die eigenen Gewohnheiten, finde ich das eigentlich noch ein glückliches Thema. Deshalb waren die auch sehr offen und dann kamen wir auch mal zum Punkt, ja, was ist denn mit der Schafswolle zum Beispiel? Was ist denn mit den Schafen oder die Zucht? Warum muss man sie scheren? Warum überhaupt all das in Frage zu stellen, habe ich gemerkt, das macht den Kindern unglaublich Spaß. Ja. Und mich selber hat das ja auch, als ich angefangen habe, so mich da Wissen anzueignen, hat mir das auch selber Spaß gemacht. Natürlich war es auch erschreckend, auch schmerzhaft und auch überhaupt, warum man nicht über das alles nicht so sich Gedanken macht, ne? Ja. Sondern wie konnte ich ich war ja erst da 42 Jahre alt, als ich dann vegan wurde. Wie konnte ich mir so über 40 Jahre so quasi blind durch die Welt gehen? Du meine Güte, Kühe geben nicht automatisch Milch oder Eier legen nicht so, Hühner legen nicht so viele Eier, wie ich dachte, ja, was ist denn? Und all das hat für mich schon unglaublich viel so Zusammenbruch ergeben. Und diese heile Welt in der Schweiz, die Schweiz wäscht weiß, das war dann alles so völlig in den Keller, ne?
Ja.
Und diese Gedanken möchte ich gerne so weitertragen und auch weitergeben. Und wenn man so mit Fragen reingeht, dann ist man ja auch nicht angriffig, ne? Sondern das geht einfach mal rein sachlich, inhaltlich, faktisch. Und dann kann man das ja auch ein bisschen auch spannend gestalten in Form von zum Beispiel Quizfragen. Und da sind die Kinder sofort dabei auch.
Ja, also die Schweiz ist ja sowieso, ich erinnere da mal an die tollen Bilder der Alm, wo die Kühe schön drapiert sind und so, wo alles in Ordnung ist. Also das Leben ist schön, den Tieren geht's gut, die stehen ja draußen auf der Weide. Also da ist die Schweiz ja schon Vorbild im sozusagen auch im Verdrängen. Also die Wahrheit sieht ja auch in der Schweiz ganz anders aus, als wir von der lila Kuh erfahren haben.
Richtig, ja. Ich meine nur schon, dass sie in diesen Körpern hineingeboren werden,
ja.
Welche auch so Hochleistungsmerkmale zeigen, möglichst viel Milch, möglichst viel Eier,
ja.
Einen möglichst großen Körper, möglichst viel Fleischansatz und entsprechend auch die körperlichen Probleme, die da mit sich bringen. Als ich das alles erfahren habe, dass ja diese Tiere hochdomestizierte Qualzuchten sind, ist für mich auch eine Welt zusammengebrochen, ne? Als erstes. Und unfassbar. Und ich dachte mir, das ist alles so schräg. Und ich dachte auch an den Wahnsinn der Normalität, oder? So alles so normal, so allgegenwärtig. Man spricht ja dann vom Baseline-Shifting-Syndrom. Vielleicht nicht, ob du das kennst.
Nein.
Oder man geht von dem, wie man hineinwächst in eine Kultur, dass das alles normal ist. Und wenn man das aber vergleicht mit früher, wenn man aber viel, man muss ein bisschen weiter zurückgehen und dann schaut, ey, wie war denn das vorher? Und dann denkst du, ah ja, okay, da gab es ja diese Urhühner oder die Urschweine, die Wildschweine, ja, die waren ja ganz anders.
Ja,
die Urhühner haben ja viel weniger Eier gelegt, höchstens 20 im Jahr.
Ja.
Und was ist denn die Funktion des Eierlegens überhaupt und all das? Oder Milch auch, oder bei den Kühen?
Ja.
Und da merkst du, hey, alles, was wir gegenwärtig hier vorfinden, ist so absurd und wirklich auch krank, ne?
Ja.
Und das scheint mir so schwer zu sein, wenn man gerade mit erwachsenen Menschen redet und Menschen aus der Landwirtschaft oder Politiker, die den Status quo so verteidigen und so felsenfest überzeugt sind von diesem System, dass es nur das ist und das gibt, da muss ich sagen, ist es so wichtig, den Möglichkeitssinn zu schulen. Und das können wir am besten in der Schule, habe ich gemerkt.
Ja, ja. Ja, also da fängt es dann an oder da sollte es anfangen. Gab es denn eigentlich Reaktionen von den Eltern, wenn die Kinder dann, kann ich mir vorstellen, zu Hause dann freudestrahlend sozusagen erzählen, was du ihnen sozusagen erzählt hast und ich will jetzt kein Fleisch mehr essen oder ich esse jetzt keine Eier mehr. Wie war das? Wie wurde das aufgenommen?
Ja, das war lustig. Ich erinnere mich an ein Elterngespräch.
Mhm.
Das war so in einem schulischen Standortgespräch. Das sind so diese Semestergespräche, wo man so erzählt, wo das Kind steht und wie geht es den Eltern, wie geht es dem Kind.
Ja.
Und die Eltern haben dann mit einem lachenden Auge so erzählt, ja, ihre Tochter sei nach Hause und hat dann erzählt, eigentlich sei die Milch für die Kuhmilch für die Kälbchen, oder?
Ja.
Und das hat sie dann so lauthals erzählt und gesagt, ja, also das ist doch nicht in Ordnung und ist das nicht unfair und all das, also dann entstehen auch Diskussionen und das waren jetzt Eltern, die haben das sehr gut aufgenommen und haben auch mit der Tochter dann darüber reden können und sich ausgedacht und sie selber wussten ja auch nicht.
Ja.
Die waren ja selber auch unaufgeklärt, ne?
Ja.
Und haben auch gestaunt und es war auch sehr interessant, weil diese Tochter, diese Schülerin, war ja auch ein sehr biffes Kind und konnte auch nach Hause und konnte dann auch so darüber reden und traf auch auf offene Ohren. Das ist natürlich nicht immer so. Ich habe natürlich auch andere Seiten kennengelernt. Zum Beispiel ein Schüler, der sich lustig machte über Veganismus, der sich lustig machte über Tiere und über Veganer. Und da konnte man natürlich nicht so in dem Moment noch nicht so viel anstellen.
Ja.
Wer weiß, wie es heute um ihn steht. Ich habe natürlich keinen Kontakt mehr zu ihm. Aber das wäre sehr interessant, so 5, 6 Jahre später, wo stehen diese Kinder dann, die dann auch älter werden und dann vielleicht, weißt du, weiterhin, ich sage immer so, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und ich habe ja auch einen pädagogischen Optimismus. Ich innerlich hoffe ich immer sehr stark, dass auch diese Kinder irgendwo erwachsen werden und reifen und dann sich auch überlegen, Positionen auch aufgeben, die sie früher so krampfhaft verteidigt haben und hoffentlich dann eines Besseren belehrt werden. Ne?
Ja, ja.
Aber da gibt es ganz viele tolle so Sequenzen, auch bewundernde Rückmeldungen, die finden, hey, das ist so super, dass ich das mache. Sie selber könnten es nicht, sagen sie, und ich frage dann immer nachher, was bräuchte es dann oder was hindert euch noch daran. Man muss ein bisschen so hartnäckig sein manchmal und höflich nachfragen. Und man merkt dann selber, dass sie selber ja eigentlich gar keine weiteren Argumente haben.
Ja.
Und eigentlich müssten sie ja dann vegan werden, aber das habe ich nicht bei allen natürlich geschafft.
Also ich denke, es ist sicher eine Erziehungssache. Also wir sind ja so erzogen worden oder so groß geworden mit Fleisch und Kartoffeln und Soße, sag ich mal.
Ja.
Allerdings gab es das früher ja wirklich nur, also wirklich einmal in der Woche, und heute gibt es ja 5-mal am Tag. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, richtig.
Du hast gerade davon gesprochen, also dass warum nicht jeder dann Veganer wird, wenn er denn die Informationen hat. Woran liegt das? Ja. Also ich habe oft öfter gehört, ich brauche mein Fleisch, ich esse Fleisch und es ist mir auch völlig wurscht, was für ein Tier. Hauptsache, solange wie es nicht bitter schmeckt, esse ich das. Ich finde das schlimm, also muss ich sagen.
Ja, es ist ganz extrem.
Ja.
Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist halt der soziale Druck, dass ja immer noch die Mehrheit der Bevölkerung natürlich omnivor lebt und man natürlich vielleicht insgeheim ein Stückchen die Erkenntnis hat, oh, das wird schwierig, wenn ich jetzt aussteige aus diesem Omnivoren. Ja, also das eine ist diese kognitive Dissonanz.
Ja.
Oder dass man ja einerseits einen inneren Wert hat, wo besagt, grob gesagt, hey, ich möchte niemandem ein Leid zufügen. Gleichzeitig sind wir so aufgewachsen, dass wir so konsumieren, dass wir viel Leid erzeugen, also aber gar nicht bewusst sind eine Zeit lang, bis es uns bewusst gemacht wird.
Ja.
Eben zum Beispiel durch Veganer. Und dann gibt es natürlich die eine Funktion, andere abzuwerten, weil sonst gerät man ja in Konflikt mit dem eigenen Wert, oder?
Ja.
Und das kann zum Beispiel passieren, indem man dann an etwas bagatellisiert, Sachen relativiert und sagt, nein, das stimmt doch gar nicht. Und die Tiere, denen geht's doch gut und die hatten ein gutes Leben und so und. Oder das andere ist dieser soziale Druck, den ich auch sehe, oder dass man Mehrheit der Bevölkerung immer noch natürlich omnivor ist, immer noch Tiere konsumiert und insgeheim man ja denkt und fühlt, wenn ich jetzt aussteige aus diesem System, wird es schwierig oder könnte es schwierig sein, ne, in meinem sozialen Umfeld. Das habe ich ja selber auch erlebt, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie. Freundeskreis hat sich verändert. Bei der Familie habe ich ein anderes Verhältnis. Und auch da musste ich mir vieles anhören und gefallen lassen. Und es war nicht immer einfach.
Ja.
Und dann bei der Stange zu bleiben, sprich dann vegan zu bleiben und die Tierrechte zu verteidigen, ist nicht für alle so einfach, denke ich.
Ja.
Also wenn jemand das insgeheim merkt, oh, da ist das ein bisschen schwierig, der wird das gar nicht starten, ne? Der wird sich ja gar nicht ändern.
Ich denke, man braucht natürlich ein gewisses Alter, um das auch alles zu verstehen, aber wenn man denn dann von den Hintergründen weiß und isst dann noch weiter Fleisch, das kann ich dann wieder nicht verstehen.
Ja, es ist wirklich schwierig nachvollziehbar. Ja, das ist schwierig, das finde ich auch.
Ich möchte zum Abschluss des Gesprächs, weil wir schon ganz schön lange sind, aber sehr spannend, nochmal auf eine Veranstaltung kommen. Animal Uprising in der Schweiz. Die startet am 28.09., geht bis 4.10. in der gesamten Schweiz und da bist du auch mit dabei.
Ja, richtig. Da gibt es coole Straßenaktionen, das geht eine Woche eben. Verschiedene, also Straßenaktivitäten, aber auch Vorträge, Events, sei es zum Beispiel, besuchst du als Aktivist, Aktivistin eine Lach-Yoga, um dir selber was Gutes zu tun, oder du gehst auf einen Lebenshof und dort gibt's Events, wie zum Beispiel etwas essen zusammen und vielleicht auf dem Lebenshof helfen. Dann am Samstag, am 3. Oktober, findet die Line of Silence in Luzern statt. Das ist eine Menschenkette mit Schildern, wo wir also verschiedene Ausbeutungssituationen gegenüber den Tieren darstellen und aufzeigen. Und am Abend in Luzern gibt es auch ein Event mit Tombola, also so Preisvergabe und Musik und Essen und Gemeinschaft. So, also da läuft einiges. Ich selber bin dann auch aktiv, und zwar werde ich als Tierrechtsanwalt auftreten in der Straße, auf der Straße.
Ja, auch in Luzern?
Ich unterwegs sein. Überall, ein bisschen. Ich gehe mal nach Zürich und dann mal nach Basel und Bern und Luzern habe ich im Sinn, ja.
Ah ja.
So die paar Großstädte, ja, genau.
Ja, in Luzern hat ja in der Zwischenzeit auch eine ziemlich gute vegane bzw. vegetarische Szene, oder?
Ja, ja. Auch Luzern, Bern, Zürich, Basel sind sehr gut besetzt. Ja,
ja.
Das ist korrekt.
Also da, also ich sage jetzt mal, ich war ja häufiger in der Schweiz, also sei es in der Migros oder bei Coop, also da gibt's schon ein paar ganz gute Sachen, die man da kaufen kann.
Ja, richtig. Wir haben in der Migros diese V-Love und in Coop ist es die Karma Linie.
Ja.
Die haben vegetarisch-vegane Sachen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht alles vegan ist, was bei V-Love ist und Karma. Deshalb gut achten, dass man wirklich das Vegane unterstützt und nicht aus Versehen was Vegetarisches kauft und dachte, das ist automatisch auch vegan. Ne?
Also wir hatten letztens ein Interview mit dem Gründer und Eigentümer von Sojana, kommt ja auch aus der Schweiz. Die machen ja Bioprodukte, alles vegan, und da sind ja wirklich auch ein paar ganz tolle Sachen dabei.
Absolut, ja. Es gibt ganz tolle Sachen.
Es ist eine etwas andere Preisklasse, aber was ist in der Schweiz jetzt nicht teuer, darf man ja auch nicht vergessen.
Richtig.
Also für unsere Verhältnisse zumindest.
Ja, ja.
Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Bei uns müssen Lebensmittel ja unglaublich billig sein, sonst kauft sie keiner. Und ich sag mal, wenn man jetzt von der Massentierhaltung dieses Fleisch, bekommt man ja in den Discountern überwiegend, wenn man da jetzt weggehen würde, wenn die Discounter sagen würden, nee, machen wir nicht mehr, wir wollen in Anführungszeichen gutes Fleisch verkaufen, dann müssten die Leute natürlich deutlich mehr Geld bezahlen dafür. Das,
ja.
Das wollen sie aber nicht.
Ja, das ist ein Problem dann, ja, absolut.
Ja. Und also ich bin ja der Verfechter der veganen Ersatzprodukte. Ich liebe die, ich probiere alles, was es gibt. Und ich habe immer schon gesagt, also wenn so eine vegane Salami preiswerter wäre als die echte Salami, dann würden die Leute auch da zugreifen und das mal ausprobieren.
Denke ich auch, ja.
Ja.
Es hat ja lustigerweise bei diesen all diesen Produkten, auch bei Mikro und Co., sind ja sehr viele Omnivore, die ja auch darauf zurückgreifen. Sind ja nicht nur die Veganer. Ne?
Ja, ja.
Da wird auch nachgefragt von den Omnivoren selber. Und da denke ich, das ist eine wirtschaftlich interessante Seite und auch Perspektive, wo ich denke, dass das auch immer mehr kommen wird. Dass immer mehr Pflanzliches kommt, gerade eben wegen der Klima, was wir da jetzt auch in der Schweiz erlebt haben dieses Jahr. Man musste viele Tiere töten, weil man sie nicht mehr durchfüttern konnte, weil man zu wenig Futter hatte, zu wenig Wasser. Und jetzt die Bauern selber sind da ziemlich vor den Kopf gestoßen worden und haben reklamiert natürlich, und die Politik war da gar nicht vorbereitet auf diese Probleme, die dieses Jahr sehr deutlich vortraten. Und ich denke mir, das wird zwangsweise immer mehr ins Pflanzliche rübergehen. Ne?
Ich frage einfach mal, ist die Politik auf irgendetwas vorbereitet?
nicht, Nicht wirklich, ja.
Nicht wirklich, das sehe
Nicht wirklich, ja.
Das sehe ich auch so. Robert,
Ja, leider.
ich muss, also sonst wird es einfach zu lang. Es war völlig toll, also sehr interessant zu erfahren, was du
Ja,
machst.
für mich auch.
Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht das letzte Mal gesprochen haben. Wir werden
Sehr
da
gerne.
sicher gerne noch mal das ein oder andere Thema aufgreifen, wenn man dich finden will, mehr von dir sehen, hören will. Dann kann man auch bei Facebook oder YouTube gucken, Insta bis zu TikTok, X, also
Echt?
auf allen Kanälen.
Ja, mit meinem Klarnamen findet man mich sofort.
Also
Robert Rauschmeier.
auf
Ja.
allen Kanälen
Ja,
sozusagen.
genau.
Ne? Ja,
Super.
bring sozusagen Gutes in die Welt. Das machst du dann auf diesen Kanälen.
Ja, richtig.
Robert, vielen herzlichen Dank für diese Informationen, für das Gespräch. War sehr spannend. Wir werden das auf alle Fälle wiederholen. Ich danke dir. Viel Erfolg weiterhin für deine Arbeit, für die Zukunft und wir hören wieder.
Ja, danke euch und danke dir, Michael. Bis bald.
Bis bald.